lieber David Langner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Veranstaltung hat ja mittlerweile schon Tradition. Mindestens das dritte Mal findet statt, wenn nicht gerade das vierte. Und da in Koblenz alles Tradition hat, was dreimal stattfindet, ist das heute definitiv eine Traditionsveranstaltung. Es war immer sehr schön und wir haben es immer so gemacht, dass ich sozusagen einen Werkstattbericht gebe aus der Sicht des Oberbürgermeisters und wir dann die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Da diese Fragen erfahrungsgemäß nach den früheren Veranstaltungen sehr häufig aus dem Geschäftsbereich des Baudezernenten stammen, habe ich, wie schon in jüngerer Vergangenheit, den Herrn Hastendorfer gebeten, mich zu begleiten. Der weiß zwar auch nicht alles, aber deutlich mehr als ich in diesem Bereich, weil er eben der Querschnittsamt hat, das Amt für Stadtentwicklung. Und selbst das, was er nicht weiß, kann er fast so tun, als wüsste er es, oder er kann dafür sorgen, dass er es anschließend weiß. Das macht er immer sehr gut, dann fühle ich mich doppelt wohl. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh, Ihnen sozusagen einen kleinen Bericht geben zu können zum Jahresausklang und zum Jahreswechsel. Dieser Bericht ist geprägt von Optimismus. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass wir sehr stolz auf das sein können, was wir die letzten Jahre aus Koblenz gemacht haben. Und wir können auch stolz sein auf die Entwicklung des zurückliegenden Jahres. Was das Wirtschaftliche anbelangt, so kann ich mit Fug und Recht sagen, unsere Wirtschaft in Koblenz ist sehr stabil. Sie entwickelt sich dynamisch vorwärts und nach oben. Wir haben mittlerweile 100.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das sind gerade so viel, dass 40.000 Einpendler Tag für Tag in unsere Stadt kommen. Es gibt keine zweite Stadt in Rheinland-Pfalz mit einer derartigen Arbeitsplatzdichte. Und als Wirtschaftsdezernent kann ich Ihnen sagen, es vergeht kaum eine Woche ohne einen Firmenbesuch, wo ich immer die Frage an die Unternehmer stelle: Wie sieht's aus? Seid ihr zufrieden mit dem Standort? Wollt ihr hier weg? Wollt ihr Stabilität zeigen oder mehr ausbauen? Die Antwort ist immer von allen dieselbe: Keiner will hier weg. Und jeder glaubt an den Standort. Viele wollen noch ausbauen. Das heißt, wir haben aller Voraussicht nach weiterhin wirtschaftlich eine gute Zukunft vor uns. Ich kenne sogar Leute, Unternehmer, die wollen aus dem Umland, wo man relativ niedrige Gewerbesteuersätze hat, nach Koblenz kommen, in nennenswerter Größenordnung. Ich rede von einem Unternehmen, das wir hoffentlich alsbald ansiedeln können mit mehreren hundert Arbeitsplätzen, aus einem sogenannten Niedrigsteuerbereich um uns herum. Und auf meine Frage, wieso tun Sie sich das an? Sie werden hier vielleicht rund einige hunderttausend Euro mehr Gewerbesteuer zahlen als da, wo Sie herkommen. Dann hat er gesagt, die Gewerbesteuer ist nicht das, worauf es ankommt. Das, worauf es ankommt, ist, dass die Infrastruktur stimmt, da, wo wir hingehen. Die Straßen müssen in Ordnung sein. Autobahnanschluss, man muss schnell mit der Bahn sein, man muss in erreichbarer Nähe Flughafen haben und die Schulen, die Bildungseinrichtungen müssen funktionieren und man muss in solch einer Stadt leben können und wollen. Das gilt für uns, sagt mir der Mann als Unternehmerpersönlichkeit. Das gilt dann aber auch für die Arbeitnehmer, die wir hierher ziehen wollen. Schon damit wird deutlich, Koblenz ist nicht nur wirtschaftlich eine Stadt im Wachstum, wir sind es auch demografisch. Wir haben nach der letzten Bevölkerungszählung zum Ende des Monats Oktober exakt 113.091 Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das sind rund 7.000 mehr als noch vor ein paar Jahren. Und sind 13.000 mehr, als das Statistische Landesamt uns zugetraut hätte. Die demografische Entwicklung verläuft deutlich anders, als man das noch vor kurzer Zeit geglaubt hat. Woran liegt das? Das liegt nur zu einem geringen Teil an den Flüchtlingen. Das sind 1400, die zu uns gekommen sind. Die sind auch da. Sie gehen auch in die Statistik ein. Und jeder, der mit Erstwohnsitz bei uns gemeldet ist, bringt uns unsere Anteile aus den bundesweiten Steuern, Einkommensteuer und so weiter. Insofern ist es gut, wenn eine Stadt wächst. Es ist übrigens auch gut, dass viele Studenten sich entschlossen haben, sich hier mit Erstwohnsitz in Koblenz anzumelden. Wir haben ja, wie Sie mitbekommen haben, die sogenannte Zweitwohnsitzsteuer eingeführt. Nicht, um möglichst viele Steuereinnahmen aus der Zweitwohnsitzsteuer zu generieren, sondern um die Studenten zu ermutigen, sich mit Erstwohnsitz bei uns anzumelden. Das bringt uns nämlich erheblich mehr in die Kasse als die 10% Aufschlag auf die Kaltmiete. 1500 Studenten sind unserer Empfehlung gefolgt. Ich selber als Kämmerer gehe zu jeder Erstsemesterbegrüßung und sage den Studenten herzlich willkommen und gebe ihnen einen praktischen Tipp zur Steuervermeidung, nämlich nicht die Zweitwohnsitzsteuer zu zahlen, sondern sich mit Erstwohnsitz bei uns anzumelden und schon müssen sie nichts bezahlen und wir kriegen viel mehr Geld. Das verblüfft den einen oder anderen Studenten, entscheidend ist, er hat es verstanden und macht es. Aber auch das sind eben nur 1500. Wenn es darum geht zu erklären, warum wir so viele mehr geworden sind, hat es auch damit zu tun, dass der Wirtschaftsstandort so stark ist, viele Arbeitnehmer beigereist sind, weil man hier Arbeit findet und die weiten Wege nicht möchte. Es hat auch damit zu tun, dass viele ältere Menschen zu uns kommen, weil hier die Infrastruktur da ist, nicht zuletzt die Gesundheitsinfrastruktur. Ich denke an die 5 Krankenhäuser, gucke den Sozialstaatssekretär an, mit dem ich viel gemeinsam in den letzten Jahren zu tun hatte, was das Krankenhauswesen anbelangt, insbesondere bei unserem Großprojekt Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das für die Zukunft unserer Stadt und der Region von entscheidender Bedeutung ist und wir auf einem guten Wege sind, das ordentlich hinzukriegen, auch dank einer guten Unterstützung durch das Land, in diesem Falle durch das Sozialministerium von David Lange. Ja, die Menschen kommen nicht zuletzt also wegen der Gesundheitsvorsorge und Versorgung durch die Krankenhäuser, die 350 Arztpraxen und die rund 35 Apotheken, die wir in der Stadt haben, die geben älteren Menschen die Sicherheit, dass sie in der Stadt gut versorgt werden. Die Arbeitnehmer, die zu uns kommen, kommen nicht nur wegen der Nähe des Arbeitsplatzes, sondern auch deswegen, weil sie den Eindruck haben, dass Koblenz eine attraktive Stadt ist, in der es eine fast einzigartige Mischung gibt aus alter Geschichte, Tradition, über 2000 Jahre alte Stadt und gleichzeitig angekommen sein in der Moderne. Das macht den Charme dieser Stadt aus. Eine Stadt, in der man zu leben weiß, die viel zu bieten hat, von den Rhein- und Moselufern über das Deutsche Eck zur Festung Ehrenbreitstein mit der Seilbahn verbunden zu einem einzigartigen Ensemble, was uns Koblenz an Lebensqualität gibt und vielen Touristen ein Motiv zu kommen. Apropos Touristen, der Tourismus hat sich auch zu einer starken Wirtschaftsbranche entwickelt. Wir werden in diesem Jahr aller Voraussicht nach in etwa so viele Übernachtungsgäste in unserer Stadt beherbergen wie im Buga-Jahr 2011. Wer hätte das gedacht? Viele haben ja gemeint, Buga, das war der Hype und dann fallen wir ins Tal der Tränen zurück. Das ist nicht eingetreten. Wir haben uns bemüht, die Buga-Flächen weiterhin ordentlich zu pflegen. Wir haben uns Mühe gegeben, dass da, wo Buga war, weiterhin ordentlich was los ist, unten wie oben. Wir hatten gestern gerade Bilanzpressekonferenz der Festung Ehrenbreitstein. 650.000 Besucher auf der Festung, 400.000 Besucher im Festungspark, macht zusammen eine runde Million. Das ist so viel, wie andere Städte mit einer Landesgartenschau machen. Das machen wir jetzt Jahr für Jahr seit der Buga oben auf der Festung und im Festungspark. Und ich sage noch einmal, weil ich es so genau weiß, ohne die Seilbahn wäre alles das nicht möglich. Und deswegen kämpfen wir natürlich für den Erhalt der Seilbahn über die bisherige Betriebsgenehmigung 2026 hinaus bei der UNESCO und glauben, dass wenn das Projekt BUGA, Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal, kommt, von Bingen bis Koblenz, dann haben wir ein weiteres gutes Argument der UNESCO zu sagen, dass alles, was es an Verbindungen gibt zwischen linken und rechter Rheinseite, man weiterhin erhalten muss. Darunter natürlich auch die Seilbahn. Im Übrigen bin ich froh über die Tatsache. Sie wissen, die Seilbahn ist rein privatwirtschaftlich im Besitz und Betrieb der Firma Doppelmayr und ihrer Tochtergesellschaft, dass wir keinen einzigen Euro je Bezuschussung zu leisten hatten. Und das ist auch die Geschäftsbasis für die Zukunft. War voriges Jahr bei Herrn Doppelmayr in Österreich und er hat klar erklärt, wenn das Projekt BUGA 31 kommt, macht er zu denselben Bedingungen wie jetzt dann auch weiter, wenn es die Betriebsgenehmigung gibt. Unsere Aufgabe besteht darin, auch mit Unterstützung des Amtes für Stadtentwicklung mit dazu beizutragen, dass wir die Betriebsgenehmigung kriegen. Dann aber ist das eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit. Eine Stadt, die so wächst, hat dadurch natürlich auch besondere Herausforderungen. Die wichtigste Herausforderung ist, dass die Infrastruktur erhalten bleibt und gut gepflegt wird. Wenn ich von Infrastruktur rede, dann meine ich damit alles, was dazugehört. Aber ich denke natürlich an die Straßen und die Brücken. Eine Stadt an mindestens zwei Flüssen, wenn hier kein Landsteiner ist, hätte ich gesagt an drei Flüssen, ist natürlich auf Brücken angewiesen. Und jeder von Ihnen hat es ja mitgekriegt, was passiert. Vor ein paar Wochen war die Südbrücke im Bauarbeiten mit all den Dingen, die Sie dann hier auch abgekriegt haben, rund um den Glockenturm und auch auf der Pfaffendorfer Brücke. Da hatte uns das Chaos schnell eingeholt. Sie wissen, die Hälfte der Koblenzer Brücken müssen saniert werden. Das kostet eine Masse Geld, kann man nicht von einem Tag zum anderen machen, aber es wird abgearbeitet im sogenannten Masterplan Brückensanierung. Wir haben innerhalb des Tiefbauamtes mittlerweile ein Team von hervorragenden Fachleuten, die das meistern. Das haben sie mit der Europabrücke bewiesen und mit der Balduinbrücke auch. Und das nächste große Projekt wird die Pfaffendorfer Brücke. Ich bin sicher, wir werden im Laufe des heutigen Abends darüber noch zu sprechen haben. Klar ist, da muss es was geschehen und zwar mehr als wir früher ahnten. Wir dachten früher, wir könnten wenigstens die Pfeiler stehen lassen. Wir wissen mittlerweile, die Brücke muss general saniert werden bzw. völlig neu gebaut werden mit den Pfeilern und den Oberbauten. Und das wird natürlich eine große Herausforderung, es so zu machen, dass gleichzeitig der Verkehr weiterlaufen kann und zwar nicht nur für PKWs, sondern auch für LKWs und vor allem für Busse. Das haben wir uns vorgenommen hinzukriegen. Ich vertraue dem Team und denke, das wird. Nach Lage der Dinge können wir davon ausgehen, dass im Jahre 2018, wenn alles planmäßig geht, Baubeginn sein wird. Infrastruktur sind aber nicht nur Straßen und Brücken. Infrastruktur sind natürlich auch Schulen. Vor nicht allzu langer Zeit gingen wir davon aus, dass wir immer weniger Schülerinnen und immer weniger Kinder im Kindertagesstättenalter bekommen. Wir werden im Jahr 17 nach dem jetzigen Haushaltsentwurf drei neue Kindertagesstätten zu bauen haben, andere zu erweitern. Auch weitere Schulen werden teilweise neu oder erweitert zu bauen sein. Wir haben, weil wir so viele Einwohner bekommen haben, die dann eben auch Familien sind, auf diesem Sektor eben wachsende Kinder- und jugendliche Zahlen. Gott sei Dank in unserer Stadt beherbergen und zu unterweisen haben. Zur Infrastruktur gehört natürlich auch der Freizeitbereich, der Sportbereich. Menschen bestehen nicht nur aus Arbeit, sie bestehen auch aus Lebensqualität. Dazu ist das Vereinsleben, das Sportleben, aber auch das kulturelle Leben von ganz großer Bedeutung. Und wir müssen dafür sorgen, dass hier alles, was die Menschen wollen, was wir uns leisten können, am Ende in einem vernünftigen Zustand auch möglich ist. Damit sind wir natürlich beim Thema Haushalt. Das Besondere an der Situation besteht darin, dass wir eine Stadt im Wachstum sind mit großen Herausforderungen, gleichzeitig aber Obacht geben müssen, dass uns der Haushalt nicht davonläuft. Wir haben im Augenblick, Sachstand von jetzt, 521 Millionen Schulden. Wir haben ein Haushaltsdefizit von Jahr zu Jahr immer neu. Das heißt, die Schulden wachsen. Und aus diesem Grunde habe ich als Kämmerer mit Beginn meiner Amtstätigkeit vor 6,5 Jahren gesagt, wir brauchen eine klare Haushaltskonsolidierungsstrategie, die das Nötige möglich macht, aber eben nur das Nötige und ansonsten harte Disziplin herrscht. Denn wenn man weiter in dem Tempo sich verschuldet, wie das in den letzten Jahren der Fall war, und irgendwann die Niedrigzinsphase abgelöst wird durch eine, ich sag mal, Normalzinsphase, dann weiß man, was einen dann einholt an Zins und Tilgung mit all den Risiken, dass man dann das Nötige nicht mehr finanzieren kann, weil man Bankkredite ablösen muss. Wir haben das gemeinsam sehr ordentlich in den letzten Jahren hingekriegt. Ich gucke die beiden Stadtratsmitglieder an, Frau Hörnchen und Frau Enger, und kann in der Tat sagen, dass wir zum Beispiel den Eckwertebeschluss, der die Haushaltskonsolidierung beschreibt, einstimmig im Stadtrat verabschiedet haben und dass alle Fraktionen, ich betone alle Fraktionen, auch bei dem Haushalt 17 mit großer Disziplin und Verantwortungsbewusstsein an diese Dinge herangegangen sind, sodass ich heute mit Freude feststellen kann, dass wir jedenfalls im Ist einen ausgeglichenen Haushalt 2015 und 2016 hingekriegt haben und es im Augenblick so aussieht, als würden wir erstmals seit 2007 mit den Mitte Dezember zu beschließenden Haushalt 17 auch einen ausgeglichenen Haushalt werden beschließen können im Sollen. Das wäre nach 10 Jahren das erste Mal und eine großartige Leistung, die eben Ergebnis sehr langjähriger Haushaltskonsolidierungspolitik und Haushaltsdisziplin ist. Aber wenn ich sage, neue Menschen, neue Herausforderungen, dann ist das natürlich in einer Disziplin besonders sinnbildlich zu spüren. Damit meine ich das Wohnungswesen. Es ist schon heute so, dass immer mehr Menschen zu uns in die Sprechstunden kommen und davon berichten, dass sie einfach keine Wohnung finden, die für sie bezahlbar erscheint, dass sie deswegen außerhalb der Stadt entweder zur Miete oder in Eigentumserwerb gegangen sind. Ich nenne das Zwangsaussiedlung und das ist nicht gut. Es gibt sehr viele Menschen, die im Umland, weil sie hier nichts gefunden haben, auf die Suche gegangen sind und dann jeden Morgen Dreiviertelstunde und länger sich durch den Verkehrsstau quälen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Wir müssen also tun, was möglich ist, um Wohnraum in unserer Stadt zu schaffen. Unter der Ägide des Amtes von Herrn Hastenteufel für Stadtentwicklung wurde ein Wohnungsraumversorgungskonzept aufgelegt, was wir einstimmig im Stadtrat beschlossen haben, das im Kernelement davon ausgeht, dass wir Jahr für Jahr 250 neue Wohneinheiten schaffen müssen. Seitdem tun wir, was möglich ist, dass dieses Ziel erreicht wird. Aber da ist noch ein weiterer Weg zu gehen. Es gibt ein paar Großbaustellen zurzeit in der Stadt. Sie haben die Entwicklung mitgekriegt, Weißer Höfe, Hallenbad, Musikerviertel auf Oberwerth. Das ist was Teures. Wir brauchen aber auch Wohnungen in bezahlbaren Bereichen für normalen Menschen. Und deswegen gibt es ein Projekt, was uns besonders am Herzen liegt, nämlich die alte Brache der Fritsch-Kaserne oben in Niederberg endlich so vermarkten zu können, dass dort eine große Wohnsiedlung entsteht für 2.000 bis 3.000 Menschen. Es sieht im Augenblick so aus, als kriegen wir es hin. Wir haben uns mit der Bundesvermögensverwaltung geeinigt, dass die Stadt nicht in Vorkauf tritt, sondern wir gemeinsam vermarkten an einen privaten Investor oder eine Holding von Investorengemeinschaft mit dem Ziel, eben dort oben eine große Wohneinheit zu schaffen. Herr Hammann, der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, war zusammen mit der BIMA vor 2-3 Wochen in München bei der Messe, wie heißt sie nochmal?
Expo Real.
Expo Real. um dort Investoren zu suchen und hat gute Kontakte geknüpft von Interessenten, die hinlänglich potent sind, um solch ein großes Projekt zu schultern. Ich hoffe sehr, dass das alles hinhaut. Dann hätten wir damit auch einen guten Probelauf gemacht für ein anderes Projekt, das uns ab dem Jahr 2019 beschäftigt, nämlich wenn das frühere BWB, heutige BeinBW, dann umgetopft wurde nach Lahnstein, das Riesenareal des ehemaligen Koblenzer Hofs mit all den Gebäuden drumherum dann auf eine ähnliche Weise zu vermarkten für ein Hotel- und Wohnprojekt großen Stils. In der Vergangenheit, das wissen Sie alle, war BIMA nicht gerade das Zauberwort für dynamische Verwaltungsentwicklung. Und wenn das jetzt durch Zusammenarbeit mit der Stadt gut wird und zu praktischen Ergebnissen führt, dann ist das für uns insgesamt gut. Damit bin ich bei zwei abschließenden Bemerkungen. Schon das, was ich jetzt hier andeutungshaft gesagt habe über das, was im Baudezernat geleistet wird, was im Amt für Wirtschaftsförderung geleistet wird und in vielen anderen Ämtern auch, ist eines für mich besonders wichtig, nämlich, dass die Verwaltung begreift, dass sie nicht aus Selbstzweck tätig ist, um hoheitlich Bürger zu verwalten, sondern dass sie Dienstleistungsverwaltung ist, um sehr konkrete Projekte zu realisieren, damit Interessen der Bevölkerung unserer Stadt am Ende auch wirklich zum Zuge kommen. Verwaltung als Dienstleister, das ist das Selbstverständnis, was wir haben und haben müssen. Hin und wieder verstößt mal einer dagegen, aber im Großen und Ganzen hat das jeder begriffen, dass das unser Selbstverständnis ist. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Verwaltung, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Das Zweite, und das soll der Abschluss sein, all das, wovon ich gerade gesprochen habe, wird natürlich durch die Verwaltung vorbereitet, wird im Stadtvorstand diskutiert, aber letztendlich, immer wenn es wichtig ist und immer wenn es um Geld geht, vom Stadtrat beschlossen und auf den Weg gebracht. Und das mit dem Stadtrat ist nun mal nicht ganz einfach. Wir haben 56 Mitglieder in 7 politischen Gruppierungen, sehr bunt, sehr breit, sehr vielfältig. Keine dieser politischen Gruppierungen hat für sich eine Mehrheit. Und wir sind die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die auch keine Koalition hat. Mit anderen Worten, Sachverhalt für Sachverhalt wird jeweils zu einer Mehrheitsfindung weiter diskutiert. Das haben wir, wie ich finde, die beiden anwesenden Stadtratsmitglieder, David Langner war früher ja auch im Stadtrat, der wird das bestätigen können, gut hingekriegt, weil in der Kommunalpolitik geht es in der Regel nicht um Ideologie, geht es in der Regel nicht darum, ob man linksrum oder rechtsrum tickt, sondern es kommt darauf an, ob man wirklich bemüht ist, die Interessen der Bürger umzusetzen. Und das machen wir in aller Regel über die Parteigrenzen hinweg, um am Ende die Dinge wirklich gemeinsam nach vorn zu kriegen. Und deswegen sage ich hier heute auch ein herzliches Wort des Dankeschöns an die Kollegen im Stadtrat, an die Parteien, dass wir das, was ich gerade beschrieben habe, fast durch die Bank weg einmütig gemeinsam gestaltet und zum Erfolg gebracht haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Herzlichen Dank.